Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Hashtag SIFO. Mhm. Weißt du, was mir heute Abend wieder auffällt? Also Na? Wir nehmen ja jetzt auf, es ist der 30. April. Es ist 21.06 Uhr. Ich sitze hier mit einem wunderbaren bayerischen Grüner Vollbier. Du, keine Ahnung, Mate oder sonst irgendwas.
Jeverleit, Friesisch Herb.
Ja, Jeverleit, lass es einfach. Ey, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre unseres Lebens wir diesen Abend irgendwo in Friedrichshain oder Kreuzberg oder wo auch immer, ja meistens der 30. war ja in Friedrichshain verbracht haben und heute einfach zu Hause sitzen und die anderen im Regen stehen lassen. Alte Säcke. Alte verbrauchte
Säcke. Ich bin seit 1900, ich habe nachgeguckt, ich war seit 1996 bei jedem 1. Mai, weil Pogusnacht habe ich oft gar nicht mitgenommen, tatsächlich nicht. Ich hätte morgen ein schlechteres Gewissen als heute Abend.
Gut, mir ist es heute scheißegal und morgen auch. Du gehst ja morgen hin.
Ich gehe immer raus. Das ist das, was dir so ein bisschen abhanden gekommen ist. So mal mit echten Menschen draußen, so die Geschichten auf der Straße. Du bist ja jetzt mehr so ein Telefonjournalist geworden. Aber hey, komm, die Geschichten stimmen ja trotzdem. Ja, und das ist ja das, was am Ende zählt.
Ich habe keine. Also mich liest man nicht mehr. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ja, klar. Also 1. Mai, du gehst raus. Okay, bist du wieder embedded oder was machst du? Wen begleitest du?
Also hier ist erstmal nochmal der Polizeireporter-Podcast von Peter Rosberg und Axel Hier. Wir nehmen das heute mal ernst alles und stellen uns auch nochmal vor. Wir arbeiten beide bei Axel Springer und wir kümmern uns um Kriminalität in Berlin und Brandenburg. Wir reden auch ab und an über ein wenig Fußball. Stimmt es? Weil da bist du der Experte.
Ja, kannst du einfach, ganz ehrlich, lass den Scheiß.
Und heute, hast du unsere Auswertungszahlen gesehen?
Nee.
Katastrophe.
Ja?
Katastrophe.
Mir scheißegal.
Ja, ja. Es ist ja eh hier Therapie. Also wir werden ja im Leben nie mit Geld verdienen. Und alle, die uns da draußen jetzt zuhören, wir sind so ein Nischen-Podcast. Es gibt Podcasts bei uns im Haus. Leute, da wird Werbung geschaltet. Kein Mensch will bei uns Werbung schalten. Mit was auch, ne? Also willst du zwischen Mord und Totschlag
ich will
und
auch Extremismus? Keine Werbung hier, aber sag mal, was ist denn los mit dir?
Ja, man muss schon ein bisschen über die Zukunft reden. Und Podcast, jetzt mal alle Podcasts, verstehst du? So, und unsere Zahlen, es ist alles so eine Katastrophe, ja. Ist aber
egal, wie die Zahlen sind.
Wir sind so nischig, Peter. Wir sind so nischig. So nischig.
Ja, guck dich doch mal an, du bist auch eine Nische.
Ja, gut, Nische geht noch. Ja. Besser als Lusche.
Apropos Nische, erstmal vielen Dank und ich erwähne ihn wirklich jetzt mal explizit, Rechtsanwalt Lissner, hat mich wahnsinnig gefreut, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut nach unserem letzten Podcast, Eintracht-Fan, der uns oder unsere letzte Folge hier lobend erwähnt hatte und sowas mag ich immer, weißt du, das ist so kopffrei, also jetzt gar nicht so festgefahren, sondern ja, einfach offen im Kopf. Jetzt, ich guck mal gerade was nach. Kannst du mal kurz übernehmen? Ich habe, glaube ich,
ja, so wie der Kollege Leber von der FAZ, der heute ja im Prinzip auch das Posting von Timur Akbulut, unserem Rocker aus der Türkei, gesehen hat und da im Prinzip deine Recherchen vom letzten Podcast bestätigt hat, mehr oder weniger. Ne? Der hat uns heute auch geteilt auf Twitter.
Ja, da, wollen wir da gleich reingehen? Oder nee, ist zu plump, oder?
Nee, lass uns erstmal mit dem Aktuellen anfangen. Heute war ja, ich bin ja heute seit, und wir müssen das hier auch schnell machen heute, weil ich bin seit 4 Uhr wach. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffe. Oder ob ich meinen Kopf gleich auf diesen Monitor schlägt. Naja, ich glaube deswegen auch nur, das leid mir, mein Kleiner, sonst würde ich es nicht schaffen.
Ja, dann komm doch voran, bitte.
So, dann frag mich doch mal, wo ich heute war. Das ist doch so blöd, wenn ich jetzt anfange und sage, du, ich war heute bei einer Razzia, muss ich dir erzählen. Ich frag mich doch mal, wo ich heute war. Ich habe schlecht geschlafen, bin um 4 aufgestanden, und bin hochgeschreckt, so musst du dir das vorstellen, und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ja, ich habe zu Hause keine Lust, Quarantäne, dieser ganze Mist, ja, hier zu Hause, Social Distancing und so. Ich fahre jetzt einfach mal zum Columbiadamm, stell mich dahin. Kennen Sie einen Columbiadamm in Neukölln? Stell mich dahin und gucke, was passiert. Irgendwas geht ja immer in Neukölln. So. Und tatsächlich, heute ist tatsächlich was passiert. Irgendwann kam die 25. EHU an mir vorbei. mit Fackel, Sonder- und Wegerechten, erst leise, dann laut und ja, also es ist, glaube ich, jetzt keine Überraschung. Jeder, klar bin ich hinterhergefahren. Jeder, der heute ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, hat gesehen, dass Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, heute die Hisbollah bzw. die Unterstützervereine, Moscheevereine und so weiter verboten hat. Muss man ein bisschen erklären, bislang gab es es ist ein Betätigungsverbot, bislang gab es ein Verbot des militärischen Armes der Hisbollah, aber was man machen konnte, ist, man konnte für die Hisbollah werben, man konnte Spendengelder einsammeln, man solche Sachen eben. Damit ist jetzt Schluss, da ist halt vorbei. So, und wir haben ungefähr 1.050 Hisbollah-Anhänger in Deutschland, 250 davon in Berlin. Und es gibt auch mehrere Objekte in Berlin, also mehrere Moscheevereine, mehrere Vereine überhaupt. Und einem davon ist man heute zu Leibe gerückt. Ja, und der war in der Flughafenstraße und da ging es dann heute um 6 Uhr los. Wie gesagt, 150 Beamte, Bundespolizei, Landespolizei, sicherlich auch ein bisschen BKA, LKA. Sind rein in den Markas Al, ja, ich spreche es eh falsch aus.
Ja, genau, dann versuch's gar nicht.
Ja, dann lasse ich es auch, bevor ich es falsch mache und dann es wieder böse Zuschriften gibt. Also in einem Moscheeverein habe ich mir angeguckt. Ja, das war insofern interessant, weil sie, also es war beeindruckend, klar, ich glaube, das war auch die. Es gab, wie gesagt, in, glaube ich, 3 oder 4 anderen Standorten noch in Deutschland Durchsuchungsmaßnahmen. Es war insofern
Geht's noch, oder?
Ja, das ist das Bier und Sprachfehler. Entschuldigung, 4 Uhr, Kolumbiadamm, Alter. Mann! So, es war beeindruckend, weil die Masse war natürlich ganz gut. Ne? 150 Beamte für ein Objekt mit Hunden und technischer Einsatzeinheit und. Das war ganz interessant und ich fand auch das Vorgehen interessant. Wenn du es sonst ja erlebst, sagen wir mal Rockerclubs, Neonazis, Schwerverbrecher, da klopft ja die EAU nicht. Ne? Da kommen die mit der Ramme, dann wird die Tür aufgemacht und dann gehen die da rein. Hier hat man tatsächlich lange, wahrscheinlich weil es ein religiöses Haus ist, eine Moschee halt, hat man lange, wirklich 15 Minuten mindestens, sich an diesem Türschloss versucht. Und ehe man das aufbekommen hat. Die Beamten standen alle so in so einer Linie, das fand ich ganz interessant, und dann warteten sozusagen da reinzugehen und dann war dieser polizeiinterne Schlüsseldienst da und hat da an diesem Schloss so lange rumgedoktert, ging dann irgendwann noch auf, oben links war eine Kamera und irgendwann kam die Leiter und die Beamten sind da hoch und ich dachte, jetzt hauen sie kaputt, nehmen sie mit, irgendwas. Nee, sie haben sie wirklich nur leicht abgeklebt. Einfach nur, zack, was drüber gemacht.
So.
Und das war's auch. Das fand ich ganz interessant. Ja, ansonsten kanntest du diesen Moscheeverein?
Also dafür, dass du um 4 Uhr aufgestanden bist, hast du echt wenig zu erzählen.
Warum?
Dass irgendeine scheiß Kamera abgeklebt wurde. Nein, nein.
Es gab ja nicht mehr. Du, es ganz ehrlich, du kennst doch so eine Nummern. Da ist kein Mensch drin. Ich weiß doch,
wie es gemeint ist.
Ich habe es gestern, das war ja das Interessante.
Wusstest du das gestern schon?
Naja, als ich hochgeschreckt bin.
Ach so.
Dann, ich habe mir einen Platz ausgesucht, wo ich mir dachte, da stelle ich mich hin. So, und zufällig Google Maps habe ich so ein bisschen rumgeguckt, ja, und dachte, wo ist ein guter Platz? Da ist ein guter Platz. Was denn das für eine Moschee, von der ich ja noch nie gehört. Da habe ich mir ein bisschen eingelesen noch, bevor ich losgefahren bin. Und das war heute, und das fand ich merkwürdig, sehr Ramadan, heute war der einzige Tag, an dem man auch ein frühmorgendliches Programm angeboten hat. Und meine Erwartung war dann schon ein bisschen, dass da Menschen drin sind. Aber offensichtlich waren da keine Menschen drin.
Aber doch nicht um 600, oder? Also nicht um
600. Naja, vor Sonnenaufgang.
Ja, gut, okay.
Weißt du, also ich dachte schon. Und dann nochmal so ein bisschen auf der Facebook-Seite von diesem Moscheeverein geblättert und gesehen, Mensch, da war, kennst du Frau Jarasch von den Grünen?
Ja, klar.
Ja, und Fritz Felgentreu, SPD und Sigmar Gabriel, die waren da alle drin.
Also in der Moschee.
Unseren Ex-Vizekanzler, alle mit Fotos da drin, bei so Terminen da drin gewesen, da war ich überrascht.
Also das überrascht mich nicht, sondern das macht mich sprachlos, sag ich dir ehrlich.
Quatsch.
Doch.
Judith Bender, Linke, Bettina Jarasch und Fritz Felgentreu, waren da auf so einer Podiumsnummer. Ich glaube, das, ich konnte nicht alles lesen, weil Arabisch, ich glaube, da ging es so darum, es muss vor irgendeiner Wahl gewesen sein, geht wählen, sonst gewinnen die Rechtspopulisten. Und warum Sigmar Gabriel da zu sehen ist, das hat sich mir nicht erschlossen, aber der war auch, also ist auf der Facebook-Seite mit dabei. Ich war ganz auch überrascht bei den Bewertungen, weil eine bestimmte Familie in diesen Bewertungen relativ häufig kommentiert. Und du kennst diese Familie auch.
Welche?
CH. Hatten wir schon mal Ärger mit.
Ah, okay. Kann
ich erinnern?
Ja, ja.
Und ziemlich offensiv auch und durch alle Familienzweige, aber heißt ja erstmal nichts, aber ist halt auffällig gewesen, dass CH relativ häufig da kommentiert hat. Naja, so. Und dann kamen die, haben halt alles aufgemacht und bevor die Kisten rausgetragen wurden, bin ich dann abgehauen, weil ich zu müde war.
Nee, ist ja völlig richtig. Ich will mich erstmal ganz kurz entschuldigen, weil ich vorhin eingeleitet habe und es tut mir echt leid. Nicht Listener, sondern natürlich Christian Lossner, Rechtsanwalt aus Frankfurt.
Oh, Grüße gehen raus.
Und das ist so mega peinlich. Das ist so mega unangenehm, wirklich. Ich habe mich so gefreut darüber und ich hoffe, dass wir es irgendwann mal oder bald mal wirklich auf ein Bierchen schaffen, wenn es wieder erlaubt ist. Auch wenn du bei den Hühnern bist, unangenehm. So, dann kannst du dich ja dann gleich ausruhen. Morgen geht's zum 1. Mai. Sag mal, du bist ja von uns beiden der
Jean. Also, ich will es jetzt nochmal nachliefern. Ja, Al-Irshad e.V. Al-Irshad e.V. Achso. Ist der Verein und Markaz Al-Kaim, wenn es so heißt. Ja, das ist jedenfalls der Verein gewesen, um den es heute ging.
Also politisch, glaube ich, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ein wahnsinnig wichtiges und richtiges Signal, beziehungsweise auch Maßnahme. Wir haben ja auch schon öfter mal so über Verstrickungen gesprochen, ob es jetzt Hisbollah, Hamas oder andere extremistische Vereinigungen sind, die ja natürlich logischerweise auch in Berlin in unsere altbekannten Milieustrukturen führen. Ich glaube, aber das ist dann wirklich mal eins. Ich habe heute gehört, die Al-Quds-Demo in diesem Jahr ist abgesagt worden.
Genau.
Finde ich auch sehr gut, beziehungsweise auch eine gute Nachricht, wirklich auch eine der auszuhaltenden, weil eben dann stattfindenden Veranstaltungen, das muss man ja auch immer dazu sagen, und da bin ich ein großer Verfechter von, solange etwas einfach nicht verboten werden kann oder verboten wird und stattfindet, dann findet es einfach statt, dann muss man es aushalten, aber trotzdem kann ich persönlich die Meinung dazu haben, wie in dem Fall, gut, dass es dieses Jahr nicht stattfindet und eben auch bei dem Verbotsverfahren heute Morgen finde ich auch sehr gut, beziehungsweise auch klares Zeichen.
Wie gesagt, haben wir ja lange mit zu tun gehabt, also es gab ja auch immer wieder Hinweise drauf, dass bestimmte Großfamilien in Deutschland die Hisbollah mitfinanzieren, halt Gelder aus Drogenhandel und so weiter dahin transferieren. Das ist schon spannend. Wie gesagt, ich war im letzten Jahr auch bei der Al-Quds-Demo. Mein lieber Scholli, ja, okay, das braucht man sich auch nicht jedes Jahr geben. Da war das, im Prinzip hat man vorher auch schon immer drüber, also eigentlich aus meiner Sicht schon lange drüber, ich glaube seit letzten Jahr November oder so, gab es ja schon die Diskussion darum. Damals wurde das vom BMI noch dementiert, dass es irgendwie einen Regierungsbeschluss gibt, dass sowas geplant sei oder dass man das jetzt machen werde. Umso besser, dass es dann jetzt doch geklappt hat. Was mich tatsächlich gewundert hat, erinnerst du dich an, gar nicht weit weg, ich glaube 500 Meter, Imam Riza Verein oder Moschee, weiß ich gar nicht, sagt dir das noch was?
Nee.
Da sollte es im Januar, es gab doch diese Lenkraketenattacke auf diesen Hisbollah-Führer im Irak, der da gestorben ist.
Ja.
Und die wollten doch in dieser Moschee oder in diesem Verein damals eine große Trauerfeier für den machen. Erinnerst du dich? Da gab es doch Riesen, da waren da Proteste geplant und ich dachte eigentlich, der Zugriff wird da stattfinden. Aber war nicht. Also ich kannte wirklich nur aus der alten Berichterstattung, wie gesagt, diese Imam Riza-Moschee und gar nicht tatsächlich diese andere Einsatzadresse. Insgesamt waren es übrigens, ich glaube, 4 Adressen in Berlin, wo ich mir dachte, welche Vereine denn noch? Aber es waren die Beamten waren einfach nur bei den Vorständen jeweils des Vereins.
Das gut, ich habe es jetzt dreimal versucht, dieses Thema zu beenden. Ich mache es jetzt ein viertes Mal. Können wir zum nächsten kommen?
Okay.
1. Mai. So, deine Erkenntnisse. Du bist der Journalist. Wie sieht's aus? 1. Mai in Corona-Zeiten.
Ja, das kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich heute getwittert habe.
Nee, ich lese
nicht so viel. Bist du noch da? was ich getwittert habe. Liest du meine Tweets nicht, oder was?
Nee.
Alter, wir haben einen Podcast zusammen. Vielleicht, damit du auf dem Laufenden bleibst, solltest du da mal... okay. Das ist ganz geil. Der Geisel hat im Spiegel heute gesagt...
Der Geisel, kannst du irgendwie auch mal irgendwie so ein bisschen... Also
Innensenator, Berlins Innensenator Andreas Geisel, äußerte sich im Spiegel mit dem Zitat, die Politik der ausgestreckten Hand kann es diesmal nicht geben. Daraufhin schlug ich die Morgenpost auf und las das Interview mit Frau Slowik, die auf die Frage, wie die Taktik in diesem Jahr lauten wird, sagte, die Strategie der ausgestreckten Hand gilt auch in diesem Jahr. Finde ich beeindruckend. Finde ich beeindruckend. Ich finde, wenn es die Führung schon klar ist, dann läuft es auf der Straße. Tja. Nee.
Ja, was? Die einen mit Handschuhen, die anderen ohne Handschuhe.
Ja, also der BDK hatte drunter geschrieben, also er würde doch eher auf Polizei bauen und nicht auf die Politik.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wir haben das ja jedes Jahr, ja, und da brauchen wir auch gar nicht lange drüber rumreden. Die Leute wissen, wo wir arbeiten und wofür wir auch ein Stück weit ja auch bekannt sind als Boulevard. Und wir wollen ja jetzt gar nicht irgendwie aufrüsten oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, deine Einschätzung, wie sind die Voraussetzungen? Was erwartet uns heute und morgen vor allem?
Also du als Experte muss man, auch. Genau, dankeschön. Da, kannst du das nochmal sagen?
Du bist absolut Rechts-Links-Experte.
Ja, absolut.
Muss man also so sagen.
Es sind ja weniger Polizisten als sonst, klar, weil wir auch diese große angemeldete Demo einfach nicht mehr haben. Es sind ein paar weniger, 5000. Ich glaube, wir stellen eigene 16, glaube ich, oder so, Einsatz- und Alarmhundertschaften. Und dann kommen nochmal 1400 aus anderen Bundesländern plus Bundespolizei. Ganz ehrlich, von dem, was ich so gehört habe, was ich weiß, glaube ich, ist es tatsächlich eine Lage, die kannst du jetzt nur mit Raumschutz gewinnen. Das heißt, sie werden, ich würde es jedenfalls so machen, genauso ganz, ganz viel Zivilfahne. Und das hört sich jetzt, es sind nicht die, also vielleicht muss man das nach draußen auch nochmal klären. Es ist jetzt nicht der klassische Kripo-Zivilfahnder, wie wir uns das vorstellen, sondern du machst halt aus den ganzen Direktionen, auch aus normalen Schutzpolizisten, die lässt er halt in Zivilraum rennen und das macht ja auch Sinn und lässt die Kieze aufklären. Und guckst, was geht denn in Friedrichshain, was geht im Nordkiez, was geht in Kreuzberg im alten Postleitzahlbereich SO36. Und dann, wenn die aufgeklärt haben und irgendwas sehen, dann führst du halt die Uniformierten ran. Also diese Mischung aus ziviler Komponente und Raumschutz ist, glaube ich, in diesem Jahr das Mittel der Wahl. Ich glaube, dass man bei Ansammlungen wirklich dazwischen geht, massiv dazwischen gehen würde auch. Und ich glaube auch, dass die Szene das weiß und da auch gar nicht das vorhat, weil das, klar, das gibt dann Konfrontationen und ich glaube, das geht dann aber nicht so gut aus, weil die Masse dann auch fehlt. Es wird kleine Scharmützel geben und ich glaube, das geht aus dem Lagebild auch hervor. Man rechnet mit Sachbeschädigungen, man rechnet mit diesem Abbrennen von Feuerwerk. Aber ganz ehrlich, Rossi, wir hatten im letzten Jahr eine große Demo, die ist direkt an der Rigaer Straße vorbeigegangen. Und was ist am Ende passiert? Nichts. Die Demo endete, du erinnerst dich, an der Warschauer Brücke in einem Gleisbett, was bis oben hin voll mit Steinen war. Was ist passiert? Nichts. Ich glaube, dass es in diesem Jahr ruhig sein wird. Punkt.
Wenn ich es richtig gelesen habe, korrigiere mich, es gibt ja einzelne, also weil ich arbeite ja auch kaum mehr journalistisch. Es sind ja, glaube ich, einige Veranstaltungen angemeldet worden, beziehungsweise auch...
ja, 30 Veranstaltungen angemeldet, 20 hat Geisel genehmigt, aber das sind halt alles Veranstaltungen mit 20 Leuten.
Genau, und es ist ja auch teilweise, was ich gelesen habe, aufgerufen worden dazu, dass man sich eben an die üblichen Etikette halten soll, also Mundschutz tragen soll, dass man auch den Abstand wahren soll, also dass man sich eben auch offenbar nicht zu leicht angreifbar macht in der Öffentlichkeit und dann wird es natürlich auch immer schwieriger, umso mehr ich mich eben an die allgemeingültigen Regeln momentan halte, umso einfacher wird es ja dann auch für mich. Aber ich sage mal ganz kurz auch nochmal an den Experten gefragt, wir haben aktuell so in den letzten Wochen ja immer wieder Übergriffe in der Riga gehabt auf Polizeibeamte, also Riga 94, ein besetztes Haus, wir haben aktuell wieder ja, hochkochende bzw. sich zuspitzende Streitigkeiten in der Liebigstraße 34 um die Ecke, ebenfalls ein besetztes Haus. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird für morgen oder sind das einfach aktuell dann irgendwie Störfeuer, die aber für morgen keine Auswirkungen haben?
Ich glaube ja.
Ja, was ich glaube, ja. Was,
ja, ich glaube, dass das, guck mal, erinnerst du dich an letztes Jahr, die ja, Demo heißt, wirklich glaub, mit tausenden glaub, Leuten? Ja. Darf ich ausreden? Ja, im vergangenen Jahr zog die Demo da mit tausenden Leuten dran vorbei und es war ein Abbrennen von Feuerwerk. Sie wissen, wenn sie auf dem Dorfplatz da irgendwie was machen, dann gibt es halt Stress. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Weise da was passiert. Also hört diesen Podcast gerne am Abend vom 1. Mai und schlagt ihn mir um die Ohren, sollte das irgendwie anders laufen, aber mittlerweile...
Ist doch scheißegal, also keiner von uns ist irgendwie Drosten oder Streeck oder sonst irgendwas und keiner tut auch so, wir können uns auch korrigieren und wir können uns auch morgen und übermorgen korrigieren, so wie es ja auch alle Virologen in Deutschland machen, also was soll's.
Du triffst ja, eine Einschätzung auch,
und die hat sich morgen überholt, weil irgendeine neue Studie aus Bangladesch kommt und dann ist doch gut.
Ich glaube, dass auch das Wetter noch eine Rolle spielt. Wenn das ab und zu zwischendurch regnet, hemmt das natürlich auch.
Das ist immer so dieser Unterschied zum Fußball. Wenn es bei uns früher geregnet hat, wurde es einfach nur noch geiler.
Tja, aber nicht in Berlin. Du kannst ja, nicht so richtig feiern. Wie willst du dann rumrennen? Ich habe heute ein ganz interessantes Projekt oder eine interessante Ankündigung. Kein Projekt, um Gottes Willen, von der interventionistischen Linken. Hat er richtig gesagt? Ja, von der Linken gelesen. Die möchten so einen, wie haben sie es genannt, eine raumgreifende Aktion, ein kollektives Moment schaffen, also einen großen, breiten Spaziergang, wo Menschen halt um 18 Uhr durch Kreuzberg SO 36 gehen, in Jogginghosen und dabei Plakate hochhalten, also so eine bewegliche Masse sind, die sich aber nirgendwo irgendwie festsetzt, auf Abstand achtet, haben auch ein paar Beispiele aus Israel so von Demos und so weiter angeführt und tatsächlich so ein großer Spaziergang irgendwie imitiert wird, bei dem natürlich auch Mundschutz und Handschuhe angelegt werden soll und so weiter. Da bin ich gespannt, wie man das umsetzt.
Also ich wie, glaube, das, wie das ausgehen das Ganze, wird. Ja, ich fand die Bilder großartig. Ich habe sie erstmalig aus Potsdam gesehen und ich glaube, wenn ich das auch so verfolgt habe.
Aus der Bäckerei, ne?
Ja, fand ich das großartig, wirklich. Ich glaube, es war ein Sonntagmorgen, Riesenschlange bei einem Potsdamer Bäcker. Ja. Die Leute haben alle den Abstand eingehalten, aber sie wussten eben, was sie erwartet, waren vorbereitet und haben dann eben Transparente mitgebracht und haben sozusagen beim Warten in der Schlange stehen demonstriert. Ging es vor allem um Kritik an der Flüchtlingspolitik, der Aufnahme von vor allem minderjährigen Jugendlichen. Die sich auf Lesbos aufhalten, Leave No One Behind, fand ich eine ganz starke Aktion. War echt sehr, sehr
aktiv. Wurde aufgelöst, ne, von der Polizei, muss man dazu sagen. Wurde dann auch Personalien festgestellt und ist mit Ovis bewährt, die ganze Nummer. Man hat es durchaus als Demonstration dann erkannt und dann dafür gesorgt, dass sie das eben nicht weitermachen. Es ist schwierig. Ich finde es schwierig. Die stehen halt genau, normal in der Schlange. Das
zeigt ja auch die Kreativität einfach oder beziehungsweise auf welche Ideen die Leute kommen. Und so ist es ja geil, weißt du? Also so ist ja, glaube ich, sind wir uns ja einig, auch in solchen Zeiten, weißt du? Also da sage ich ganz ehrlich auch drauf geschissen. Finde ich cool. Man weiß, man wartet da, man wird da warten, stellt sich da mit dem Transpi hin und finde ich großartig.
Aber was denkst du denn jetzt zum 1. Mai? Dich als ehemaligen Experten haben wir noch gar nicht gehört.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da so weit weg. Ich habe wirklich null Ahnung.
Sag mal, was machst du denn? Wofür wirst du denn bezahlt in diesem Verlag? Alter, was ist denn los? Okay, nächste Frage. Was denn jetzt mit dem 1. Mai?
Dauert noch ein bisschen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich, es könnte im positiven Sinne, könnte es ja wirklich, so ähnlich jetzt mal so an Potsdam angelehnt, könnte es ja vielleicht auch ein Beispiel sein für wirklich Kreativität und auch für wirklich wieder Inhalte. Ich war auch jetzt vorher einige Jahre oder viele Jahre am Stück beim 1. Mai, um einfach sagen zu können, dass es sich damals oder hauptsächlich aus meiner Sicht nie um Demonstrationen oder um Inhalte an sich gedreht hat. Bei den allermeisten, ich will da nicht für alle sprechen, sondern einfach nur um wirklich größtenteils entweder Sauferei, Streitsucherei oder sonst irgendwas, aber Inhalte habe ich da echt irgendwie vermisst. So, und das könnte morgen ja ein schönes Zeichen sein oder könnte ja auch ein gutes Zeichen sein oder könnte einfach auch eine Möglichkeit sein, einfach auf ganz andere Art und Weise zu demonstrieren beziehungsweise versuchen, Wege zu finden, mit Nachrichten nach draußen zu trinken.
Weißt du noch, aber, wo man die Walpurgisnacht als Gradmesser genommen hat, was einen am nächsten Tag erwartet? Das ging ja über Jahre so. Wenn es in der Walpurgisnacht schon geknallt hat, dann wusste man am 1. Mai, Alter, dann musste man schon zur 14-Uhr-Demo von den Stalinisten gehen und da schon mal ein bisschen schnuppern. Und da war ich noch dabei in den 2000ern, da haben die mit Holzlatten noch auf so liberale Linke eingeschlagen. Das, Opa erzählt vom Krieg, ich weiß, ich höre schon auf.
Ja, nee, ist aber so, ganz ehrlich, also Walpurgis fand ich früher wirklich auch teilweise echt, das war anstrengend, das ging lange, es war heftig teilweise.
Mauerpark.
Es ist ja mit den Jahren immer weniger geworden und auch immer weiter zurückgegangen, das muss man ja auch sagen. Und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Deshalb, ich habe überhaupt keine Ahnung und ich sage dir auch ganz ehrlich, mir ist es scheißegal.
Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Ja, warum reden wir denn eigentlich drüber, mein
Freund? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, du hast irgendwelche Erkenntnisse. Du bist
ja, habe ich dir doch gesagt. Ja, aber ich habe dir was zur Polizeitaktik erzählt und ich glaube...
Du hast immer so ein Auge und ein Ohr auch auf die andere Seite.
Genau, also, ich habe mich festgelegt.
Okay, finde ich gut. Ich lege mich nochmal eine Sache. Wir haben es beim letzten Podcast schon mal aufgegriffen und ich sag dir ganz ehrlich, mich schockiert das echt, das Thema. Und wir sollten es versuchen, natürlich irgendwie auch journalistisch aufzuarbeiten irgendwann mal. Aber ich glaube, man kann das gar nicht mehr. Aber ich muss ja nicht mal darauf hinweisen. Also was wirklich rein in der Informationspolitik beziehungsweise was in der Informationsverbreitung rund um Corona passiert und auch gerade bei Personen des öffentlichen Lebens. ganz ehrlich, hör auf zu lachen, das ist nicht mehr witzig. Das ist wirklich nicht mehr witzig. Und das ist, ich sag dir ehrlich, das ist echt das Problem. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt und das ist jetzt, finde ich, jetzt nur schlimmer. Wir haben so oft, so lange diese Szene, diese Truther-Szene belächelt und irgendwie Verschwörungstheoretiker und so. Ey, das hat mittlerweile Einfluss oder beziehungsweise ist angekommen in einer Mitte, wo ich sage, finde ich brandgefährlich. Ich will jetzt gar nicht anfangen von irgendwelchen persönlichen Gesprächen, die mich auch echt schockiert haben, mit Beamten, mit Ärzten, Lehrern, ganz normalen Arbeitern in den letzten Wochen, die auch daran glauben, dass Bill Gates hinter dem Ganzen steckt und dass das Ganze hier nur um die Impfpflicht und Einchippen geht und Chips einsetzen geht. Und wir dürfen es echt nicht vernachlässigen. Das klingt jetzt echt so ein bisschen Wort zum Sonntag, ist mir auch scheißegal. Aber wenn man sich eben damit beschäftigt, und wir müssen es ja auch beruflich dann ja auch machen oder tun es auch, es ist echt Wahnsinn. Heute wieder gelesen oder in den letzten Tagen, Attila Hildmann, der Koch, auch ja ein recht bekannter Koch, veganer Koch, der bei Instagram auch völlig, völlig schmerzbefreit, also Sachen raushaut und auch wirklich Endzeit-Szenarien malt, beziehungsweise Hintergründe. Ich find's wirklich krass und du siehst in den einzelnen Kanälen, und ich will die Namen da auch gar nicht mehr nennen, weil es dann wirklich auch noch dann irgendwie jetzt ein Stück weit Werbung wäre und mich das aktuell ankotzen würde. Wir haben es beim letzten Mal gesagt, es ist die große Unwissenheit, ja, und auch viele von uns fühlen sich alleingelassen von der Regierung, zähle ich mich genauso dazu. Ich muss auch kein Drosten-Jünger sein, beziehungsweise kann es auch kritisieren, ich kann auch das Robert-Koch-Institut kritisieren, auch völlig zu Recht. Ich kann auch kaputt sein, ich kann müde sein, ich kann alles sein, aber dieser Schritt, der bei vielen offenbar so schnell geht dann, aus dieser Unwissenheit und Enttäuschung heraus auf diese andere Seite des Lichts, so wie ich es wirklich mal nenne, die dann eine schnelle Offenbarung liefert mit pseudo-einfachen Antworten, wie Bill Gates steckt dahinter, Rothschilds, Bilderberger, brauchen wir gar nicht alles wiederholen. Das finde ich wirklich krass und das schockiert mich. Muss ich echt sagen, schockiert mich total.
Du, ich war überrascht, als Flair auf seinem maskulinen Channel bei Telegram dann anfing, plötzlich von KenFM nur wieso Videos hochzuladen. Unbedingt gucken, unbedingt teilen, unbedingt ansehen. Und dann auch so, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ich glaube, das habe ich in jedem dieser Kanäle irgendwo schon dann einmal gelesen.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, zum Glück ist ja Flair einer der reichweiten Ärmsten dann, ja gut, das nicht.
Aber auf Telegram schon, mit 3000 irgendwas, glaube ich. Ja.
Genau. Aber er hat es ja auch bei Twitter geteilt und da hat er dann auch wieder über 300.000. Aber er ist jetzt für mich jetzt sozusagen jetzt nicht die Mitte der Gesellschaft. Wie gesagt, ich bin eher schockiert über teilweise persönliche Gespräche oder wenn man mit Personen ins Gespräch kommt, wie schnell man auf diese Themen kommt und wie viele sich eben, und das ist das, was ich meine mit schockiert, wenn du Menschen nicht kennst und du kommst auf diese Themen und dann aber doch recht schnell merkst, wie sie sich und wo sie sich offenbar informieren. Und das ist dann, wo ich echt sage, krass, also finde ich, das ist jetzt auch nicht, keine Frage mehr von irgendwie ungebildet, auch das hatten wir schon mal, sondern nee, das ist echt, dieses Thema ist mitten in der Gesellschaft angekommen und das, krass, also wirklich finde ich furchtbar.
Ja. Aber wenn hast du diese Hygienedemos dir mal angeguckt?
Ja, ich habe mir Ausschnitte angeschaut, genau, haben wir auch drüber gesprochen. Bitte?
Ist ja diesen Samstag wieder. Ich glaube, diesmal gehe ich auch hin.
Ja, das ist so ein Ding. Also das ist ja auch so ein krasser Querschnitt. Du hast gerade KenFM genannt. Nee, werde ich nicht machen, weil ich einfach nicht mehr rausgehe, sondern einfach nur noch zu Hause bleibe. Lass mal kurz abarbeiten. Ich sehe schon, wir sind über 30 und ich muss...
Was ist denn los bei dir? Sag mal, hast du nichts zu rauchen oder was?
Nee, ich...
Was da machst du für den Druck, Alter? Du hängst den ganzen Tag zu Hause ab und jetzt machst du hier nach 30 Minuten schon Stress. Die Leute haben Feiertag, die können jetzt schön rinpfeifen am 1. Mai.
Schön rinpfeifen, wirklich. Ich habe wirklich auch Besseres zu tun. Aber lass mal kurz, weil du gerade den Namen erwähnt hast, Flair, der Sprechgesangskünstler. Und ich weiß, und bevor jetzt wieder einige maulen, ich habe ein paar Nachrichten bekommen dazu, auch in den letzten Wochen. Ich will da noch mal einmal drauf eingehen. Ich habe das schon mal gemacht. Warum wir und ich vor allem uns zu ihm äußern, beziehungsweise fast in jeder Ausgabe äußern. Ich will es nochmal einmal klarstellen oder beziehungsweise einmal nochmal für mich erklären. Es ist einfach, weißt du, ich finde die Leute, die haben nicht alle Folgen gehört und das gehört irgendwie auch dazu. Es gibt, sei ich dir ehrlich, in meinem beruflichen Leben, es gibt keinen Menschen, der mich so massiv genervt hat wie er. Also privat über Twitter, WhatsApp, SMS, Nachrichten, sonst irgendwas. Beleidigung, Drohung, meine Mutter beleidigt. Die Beleidigung gegenüber will ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde es cool, dass andere Kollegen, denen es ähnlich ergangen ist, die sind zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet, lassen es so machen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe ihm, Flair, Patrick Losenski, ich habe ihm das von Anfang an gesagt am Telefon, dass ich das auf meine Art machen werde und meine Art ist dann eben journalistisch und das ist einfach das Problem. Du bist einfach im Fokus, ist einfach so. Und deshalb wirst du in jeder Folge hier auftauchen. Und das ist die Begründung dafür, für manche, die einfach ältere Folgen nicht kennen. Und genau, das ist dann einfach ein bisschen Sport.
Wir hatten am Eingangs, ich hatte nach der Beerdigung auf Instagram, ich sag dir, böse Beleidigung. Auch nicht kapiert, warum wir berichtet haben. Ja, böse. Hast dich nicht gewundert, warum ich die ganzen IDF-Videos hochgeladen habe in meine Stories? Ich glaube, die haben dann erstmal ein Zeichen gesetzt. Auch böse. Aber lass noch mal kurz erklären. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen. Timur Akbulut hat ja offensichtlich dann heute in seiner Story veröffentlicht, dass das Problem mit Fair geklärt sei.
Timur Akbulut, Mitglied der Hells Angels, aufhältig in der Türkei. Genau, der Kollege Eder, der FAZ, hat es vorhin geschrieben, beziehungsweise Timur Akbulut hat es vorhin gepostet, mit Flair alles in Ordnung, glaube ich, oder wie war das?
Genau, irgendwie so. Lass mal gucken, ich kann gleich nochmal nachgucken.
Mit Flair alles geklärt, genau, wir hatten darüber berichtet letzte Woche, oder hatten in unserem Podcast darüber gesprochen, dass Flair sich offenbar mit den Hells Angels, die ihn bedroht hatten, vorher sich geeinigt hat, dass er Geld an sie bezahlt, das Ganze wird nach außen hin verkauft als Begleichung von alten Schulden aus alten Zeiten, in denen man gemeinsam unterwegs war. Und die Schuldbegleichung sollte diese Woche stattfinden. Und ich habe den Post vorhin gesehen oder die Story von Timo Akbulut. Mit Flair ist alles geklärt und dachte dann auch, ja, okay, Flair hat bezahlt. Warten wir mal ab.
War das jetzt eine Tonstörung oder hast du jetzt wirklich nichts weiter gesagt?
Nee, ich habe einfach nur gesagt, warten wir mal ab.
Ob das alles geklärt ist?
Genau.
Meine Sorge wäre, wenn ich in so einer Position wäre, ne? Abgesehen davon, ich bin der Staatsbürger, ich würde ja auch zur Polizei gehen, ne? Aber das geht in gewissen Szenen nicht, kann ich auch nachvollziehen irgendwie, also nicht nachvollziehen, ich kann es verstehen in dem Sinne. Ich hätte ja Angst, dass ich das, ich will nicht sagen rumspricht, aber dass dann irgendwann nochmal jemand kommt und sagt, Moment, erinnerst du dich noch an den 28.12.2006? Damals habe ich dir doch vorgeschossen für deine EP, keine Ahnung, 10.000 Euro, die hätte ich jetzt gerne zurück. Und so geht das dann weiter. Also wenn du einmal gemerkt wurdest, da hätte ich ein bisschen Sorge, dass ich dann immer dran glauben muss. Und Flair verdient ja recht gut, würde ich jetzt mal behaupten, mit Merch und Musik und hin und her. Da hätte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Muffe. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, der Punkt ist ja, also wie gesagt, ich habe es ja eben mal gesagt, es sollte sozusagen die, also es geht um die Art, wie man es verkauft. So, und sie versuchen es halt zu verkaufen, auch in die Szene hinein, dass es eben eine Leistung gab eines Mitglieds der Hells Angels, die vor vielen, vielen Jahren stattfand und wie eine alte Rechnung, die er jetzt begleicht. Das Problem ist natürlich, dass für jemanden, der halt immer wieder betont hat, dass er der Einzige auf der Welt ist, der nicht abdrückt, und niemanden braucht und alles alleine macht. Und kurz, wir hatten es beim letzten Mal auch schon erwähnt, der Deal aktuell mit den Hells Angels wurde auch vermittelt von Arafat Abou-Shaka, beziehungsweise war maßgeblich daran beteiligt. Dann hast du natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. So, und dann bist du natürlich in der Szene, genau wie du sagst, du bist angreifbar. Ist natürlich so. Deshalb eben versucht man es auf diese Schiene zu drücken, dass man einfach eine alte Schuld, ja, ich habe die vergessen, sorry, ich bezahle die jetzt. Und dann hat sich das erledigt, irgendwie so zu verkaufen. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach ein anderes. Ich glaube, dass er sich da jetzt einfach unabhängig davon, ob er jetzt bezahlt oder bezahlt hat oder bezahlen wird, einfach in der Baustelle aufgemacht hat, die halt völlig unnötig war. So, also völlig unnötig war. Und Thema Polizei, du kennst meine Meinung. Ich habe das immer gesagt, ich finde es völlig absurd und das ist einfach nur ihrem Pseudo-Lifestyle irgendwie geschuldet, zu sagen, ich kann nicht zur Polizei gehen oder ich kann mich nicht an die Polizei wenden. Doch, genau, das kannst du in diesem Land und das kann jeder in diesem Land und wenn ich es halt nicht mache, dann mache ich es halt nicht. Okay, aber dann beschwere ich mich halt auch nicht.
Ja, dann würde er aber seine ganze Credibility verlieren, ne?
Glaub, ja, hör auf mit dem, ja, dieser
Unsinn. Ja, aber das weißt du doch. Aber ich meine, das kann ich dir doch, ja, also das weißt du doch, es liegt doch auf der Hand.
Komm, ist hör mal, okay, ganz ehrlich, dieser Punkt, diese Glaubwürdigkeit, jemand, der gegen den ermittelt wird, weil er eine Auseinandersetzung mit einem RTL-Team hatte, der sich dann in irgendwelche Interviews setzt und nur um seinen Arsch zu retten erzählt, dass er aus Notwehr einen RTL-Reporter angegriffen oder beziehungsweise geschlagen hätte, weil die ihn ja vorher angegriffen hätten und irgendwelche Bomben verteilt hätte. Ey, über welche Straßenglaubwürdigkeit reden wir hier? Das ist absoluter Kindergarten. Deshalb Arsch retten par excellence, ist ja auch okay. Nochmal, das ist das Normalste der Welt, aber dann soll man eben nicht so tun, sondern soll dieses Ding auch eben durchziehen. Das Problem ist sowieso, es ist ja ein bisschen bei ihm in den Hintergrund gerückt, dann ist das Thema auch wieder beendet für die, die es nervt. Aber ich glaube, das wird wirklich spannend. Die meisten werden sich ja daran erinnern, weil eigentlich ist er dadurch ja erst wirklich auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, Fanboy. Also dieses Video, was dann ja wirklich komplett viral ging durch ganz Deutschland, als er einen Polizisten beleidigt hat und schon in Handschellen war, nachdem er angehalten wurde, nachdem er so der Vorwurf zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs war. Wie gesagt, war lange ruhig, liegt, glaube ich, nicht an der Staatsanwaltschaft, sondern liegt einfach an ihm und seinem Umfeld und seinen Anwälten, die das Ganze versuchen, in die Länge zu ziehen. Aber eigentlich ist die Marschrichtung klar und die Ermittlungen stehen da auch kurz vor dem Ende. Und das wird, glaube ich, eine, wenn sie dann auch zugelassen wird, eine sehr umfangreiche und auch sehr empfindliche Anklage werden gegen ihn.
Ich glaube, wenn ziemlich man viele Sachen auch zusammenziehen wird, ne?
Also genau,
liegt ja auf der Hand, nicht alles einzeln irgendwie abzuhandeln.
Genau, liegt ja auch einfach nahe. Und das ist dann einfach so ein bisschen so, weißt du, der Punkt, wo man sich denkt und wo man fast schon irgendwie so ein bisschen Mitleid hat, Mensch, wenn du 2 Jahre zurückdenkst, wäre doch vielleicht besser gewesen für dich, wenn du irgendwie die Öffentlichkeit oder die breite Masse, die Öffentlichkeit gar nicht gesucht hättest, sondern einfach weitergemacht hättest, was du damals gemacht hättest. Das ist halt dieses Ding, wir haben auch da das schon oft, aber wie gesagt, das gehört für uns hierzu. Das ist so dieses Thema Clans, Rocker, aber auch bei Leuten eben aus diesem Musikbusiness, so diese Frage der Eigenverantwortung, was ist mein Beitrag? Das ist ja null Reflexion, das ist ja wirklich null Reflexion, sondern es ist ja dann stets entweder die Polizei fickt mich oder die Medien ficken mich. Und abends sich mal zu überlegen, ob man sich selber vielleicht gefickt hat, ja, das kommt halt irgendwie leider nicht. Und gerade bei ihm ist es halt so offensichtlich, niemand hat ihn gefickt, sondern nur er sich selbst. Und das ist halt am Ende dann irgendwie auch aus seiner Sicht vielleicht unnötig. Aber so ist es halt.
Ja, apropos Pip-Pips, hast du das, du hast das Video aus Neukölln auch gesehen, ne?
Mit dem Polizeibeamten. Ja, die Auseinandersetzung der Polizeibeamte mit seiner Kollegin. Ja. Und genau.
Ich glaube, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann haben wir schon ein paar mehr Infos. Die Pressestelle der Polizei hat sich heute irgendwie noch nicht dazu geäußert. Die haben es noch nicht geschafft. Ich glaube, ich habe es aber jetzt auf mehreren einschlägigen Seiten und in vielen, vielen WhatsApp-Channels auch schon gesehen, wird ja auch fleißig diskutiert. Das Spannende, also nicht das Spannende ist, aber ich tatsächlich kenne ich den Beamten, der da, also alle, die das jetzt hören, man sieht eine Auseinandersetzung, die gestern, was war gestern? Mittwoch in Neukölln in der Bodinstraße stattgefunden haben soll. Man sieht, wie eine Streifenwagenbesatzung, ein junger Beamter und eine junge Kollegin offensichtlich mit einem Typen zu tun haben, der spuckt, der dann anfängt zu beleidigen. Dann geht es hin und her, wird eine Rangelei, gibt irgendwie Schlägerei, es gibt Tritte. Man versucht, diesen Typen irgendwie zu Boden zu bringen. Das funktioniert nicht. Der Polizeibeamte macht relativ viel, die Kollegin macht relativ wenig. Telefoniert, versucht wahrscheinlich irgendwie Verstärkung irgendwie ranzuholen. Das geht gerade relativ, wie gesagt, auf vielen Facebook-Seiten viral. Ihr werdet es morgen sicherlich irgendwo sehen. Den Beamten kenne ich, weil ich mit dem mal vor ein paar Monaten zivil unterwegs war. Und zwar, es war so ein Anti-Drogen-Einsatz innerhalb der U-Bahn. Und da dachte ich, oh, heute kenne ich doch irgendwo her. Und es wird wieder das alte Problem sein mit Video, Passantenvideos. Man weiß nicht, was vorher passiert ist. Mir hat man erzählt, es ging irgendwie, dieser Typ soll irgendwie sich verdächtig verhalten haben. Der hatte wohl ein Mietfahrrad dabei, was man auf diesem Video noch nicht sieht. Und als der Funkstreifenwagen irgendwie um die Ecke kam, soll er irgendwie versucht haben abzuhauen. Wie gesagt, das ist alles noch in Klärung. Ja, und dann sieht man eben, was passiert, wenn zwei Streifenbeamte nicht dieselbe Sprache sprechen, aus meiner laienhaften Erfahrung, wie gesagt, von außen zugucken. Ich will mich da auch gar nicht einmischen.
Du bist einfach Experte.
Und dann, weißt du, ich bin der Letzte, der wirklich irgendwie jetzt Polizisten Tipps geben will, wie sie sich draußen zu verhalten haben. Aber man sieht halt hier tatsächlich, du hast halt eine junge Kollegin, die auch ganz frisch erst sein soll, die soll erst seit 1.3. auf diesem Abschnitt mitarbeiten, also das ist Abschnitt 55 Rollbergviertel. Ich glaube, das war auch ihre erste Gewalterfahrung, wenn man das so sieht. Wie gesagt, alles soll konjunktiv, man weiß es nicht, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil der Beamte sich da echt eine fiese Klopperei mit Pfefferspray und so weiter liefert. Und der zweite Streifenpartner eben, also schon irgendwie eingreift, versucht zu vermitteln, aber nicht wirklich eingreift. So, ich bin gespannt, was bei der ganzen Nummer rauskommt. Wie gesagt, es geht überall hoch und runter. Interessant fand ich wirklich, es hat keine 4 Minuten gedauert, dann war die Verstärkung schon da. Gruppe, mehrere andere Streifenwagen und ich glaube, man hat ihn dann noch festgenommen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber auch hier wieder so ein klassisches Neuköllner Ding einfach mit warum, wo du dann als Beamter von auch angeschrien wirst, nimm deine Hand von der Waffe von Passanten, ja. Ich meine, in so einer Selbstverteidigungssituation, ja, oder das ist schon schwierig. Immer ein schwieriges Unterfangen, aber wie gesagt, wir haben das schon den ganzen Tag, dieses Video, du hast es mir auch zugeschickt als erstes. Es ist ohne dass wir jetzt eine journalistische Einordnung seitens, oder ohne dass wir das journalistisch einordnen, also ohne eine Stellungnahme seitens der Polizei, werden wir jetzt auch nicht publizieren. Wenn ihr diesen Podcast hört, geht doch mal auf bz.de oder bild.de und dann werdet ihr vielleicht sehen, was die Polizei zu diesem Vorfall sagt. Ich fand's spannend.
Naja, wenn wir jetzt irgendwie eine eigene Facebook-Seite hätten, dann können wir es ja auch veröffentlichen.
Ja, wir haben keine Urheberrechte und du weißt, ich habe einmal ganz extrem hart gegen das Kunsturheberrecht verstoßen und das mache ich nie wieder. Ja, ein genau WhatsApp-Video zu nehmen, Genau,
ein WhatsApp genau das wollte ich nicht hören, dass wir einfach sauber hier arbeiten.
Ich mache es nie wieder. Nie wieder würde ich. Ich habe selbst, und ich glaube, ich hatte es auch relativ früher, dieses Video von Flair. Und selbst das, obwohl du weißt, dass du damit wirklich auch viral gehen kannst, nein, kommt gar nicht mehr in die Tüte. Vielleicht mal ein Screen, okay, aber ich werde nichts, was ich nicht selbst aufgenommen, fotografiert habe, in irgendeiner Weise auf Twitter oder auf irgendeiner Facebook-Seite von uns hochladen. Da habe ich einfach gelernt. Und irgendwann kommt auch noch dieser Podcast mit unserem Rechtsanwalt und wir reden auch gerne nochmal über die sächsischen Mädels und ihr Tanzvideos von der sächsischen Polizei und wie das Ganze ausgegangen ist und warum ich mich damals nicht auf Twitter dazu äußern könnte, warum ich es gelöscht habe. Irgendwann kommt dieser Podcast noch. Den machen wir auf jeden Fall noch.
So. Da freue ich mich drauf. Zum Abschluss von mir, weil es einfach wirklich, auch wenn es ein trauriger Anlass war, aber wir haben diese Woche ja auch über die Beerdigung der von Ali Aramo gesprochen, also die Veranstaltung, bei der, beziehungsweise Prozedur, bei der du zugegen warst. Und wir haben ja davor auch, war ja auch bei uns zu lesen, es war ja wirklich irre, als die Mutter, ich glaube, von 16 Kindern, also eines bekannten Clans, bundesweit ja ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist ja viel auch darüber berichtet worden, was da in dieser Nacht auf einmal los war, querfeldein, Verfolgungsjagden, Autos, die mit 100 oder 120 durch 30er-Zonen gefahren sind, Polizisten fast umgefahren haben wir ja alles darüber berichtet. Was ich aber daran spannend fand, und das ist so dieses wirklich, das ist so, auch jetzt unabhängig dieses traurigen Anlass, bitte nicht falsch verstehen, und das ist schwierig, weil es um den Tod eines Menschen geht, aber die Tatsache, dass von den Leuten, die festgestellt wurden, also von der Polizei, die vor Ort waren, das waren gar keine Remos oder keine Ramos. Und da waren echt einige Größen der Berliner Unterwelt dabei, die auch als allererste an diesem Krankenhaus waren. Denen es natürlich nicht, und das ist so wirklich das, was ich meine mit diesen recht schlechten Mafia-Filmen dann irgendwie, wo es nicht darum geht, sozusagen von dieser Person, zu der ja man selber gar kein großes oder enges Verhältnis hat, Abschied zu nehmen oder beziehungsweise teilzuhaben an dieser schwierigen Situation, sondern wo es wirklich darum geht, diese Aufwartung zu machen. Diese Aufwartung den Familienangehörigen gegenüber zu machen und unbedingt selber auch der Erste sein zu wollen und einer der allerersten, die dann irgendwie vor Ort sind. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen noch rumtelefoniert und eigentlich wegen anderer Sachen, aber fast alle diejenigen, die im Stadtgebiet aufgehalten wurden, sei es in dem Golf, sei es in dem Porsche, beziehungsweise sei es in dem anderen Fahrzeug, das angehalten wurde. Alles keine Familienangehörigen, sondern alle wirklich nur in diesem Bestreben, ganz schnell vor Ort zu sein, um den Familienangehörigen eine Aufwartung zu machen. Und das ist für mich, also wie gesagt, ich habe es mir auch mal versucht, dann erklären zu lassen, und zwar nicht von Beamten, sondern wirklich auch von Leuten, die sich da in dem Milieu und in der Szene auskennen, wo es natürlich hauptsächlich darum geht, dass es wichtig ist zu zeigen, genau wie bei einer Hochzeit oder beim Geburtstag, den Geldumschlag mit dem dicksten Geldbetrag zu haben, dass es einfach nur auch da um Symbolik geht. Also die Symbolik wirklich, ich bin da, so, hier und ich bin der Erste und danach gehe ich auch wieder nach Hause. Fand ich, muss ich ehrlich sagen, fand ich ein Stück weit überraschend, also in der Masse der Leute, weil ja wirklich auch viele Leute am Krankenhaus oder um das Krankenhaus herum waren. Aber sehr, sehr viele davon eben gar keine Familienangehörigen, sondern einfach wirklich Angehörige von anderen Clans, alle aus dem Milieu oder die allermeisten aus dem Milieu und alle eben mit einem Ziel, denjenigen, die halt wirklich in dieser Stadt sehr, sehr viel zu sagen haben, ihr Beileid zu bekunden. Mhm.
Okay, da hatte ich gesehen, Kadiapadia hatte Geburtstag. Wie lange sitzt der eigentlich noch?
Naja, die Tat war 6. Also auf jeden Fall müsste er doch auch lebenslang bekommen. Also ich glaube 9 mindestens.
Wow. Okay. Miri hatte auch Geburtstag.
Achmar Patron. Mhm. Der Turmspringer.
Ja. Warum? Warum der Turmspringer?
Kann ich nicht sagen.
Kannst du nicht sagen? Ich dachte ja immer, die hätten alle erster Geburtstag. Aber ist nicht so.
Nee, alle ja nicht. Alle ja nicht. Alle ja nicht. So, Axel, war schön mit dir?
Oh, du, ey, du machst Druck, ey. Wirklich. Ja, aber okay, irgendwas wird ja los sein bei dir. Ja, war schön auch mit dir. Vielen Dank auch dafür. Mal sehen, wann das Ding, das wird natürlich heute hier nicht mehr produziert. Es ist 22 Uhr. Wer soll diesen Podcast bei uns im Haus noch produzieren? Sag mir das mal.
Es würde auch eh keiner hören, deshalb morgen reicht doch.
Ja.
Oder?
Ja, und wann reden wir dann nach dem 1. Mai nochmal über den 1. Mai, oder?
Ist gut. Ich habe vorher nichts zu reden, es wird nachher nichts zu reden geben. Komm.
Gut, war doch mal wieder ein interessantes Hörspiel hier aus diesem Radio, würde Herr Sommer sagen. In diesem Sinne, Rossi, du bist also morgen nicht draußen, ne? Um auf, das nochmal, zieh's doch, einmal nochmal fest.
Aber
ich bin auf dem Balkon, oder?
Auf dem Balkon.
Nee, wir gehen morgen raus. Okay. Ich gehe natürlich dahin, wo es knallt, so kennt man mich, ja, dafür bin ich bekannt, so mache ich mir den Namen. In diesem Sinne, einen schönen Feiertag, einen schönen 1. Mai. Rossi, dir auch, gönn dir die eine oder andere Flasche Wein. Ja.
Vielen Dank, Grüße an alle. Das Thema Fußball will ich noch mal kurz sagen zum Abschluss. Ich habe seit letzter Woche und alle, die mich kennen, wissen, dass da ein Tweet maßgeblich daran beteiligt war. Ich habe wieder richtig Bock, mich mal wieder um Fußball und um Sportthemen zu kümmern. Aber da muss ich noch so ein bisschen, muss ich mal kurz überlegen. Aber
wir haben noch Feuerwehr, wollte ich dir noch sagen. Ne?
Hast mich angestachelt. Absolut.
Okay, Beauty, mein Lieber. Dann Rinni,
hau rein. Schönen Abend.
Tschüss.